qu'est-ce que c'est? Attaque, attaque. Tout le monde raconte. Attaque, attaque. The people of Seattle. Attaque, attaque. Ciao, Manu, ciao. Que corazón, mi corazón.
Que corazón, mi corazón. Que corazón, mi corazón.
Que
corazón,
mi
corazón.
What time is it?
Que corazón, mi corazón.
5:12.
Que corazón, mi corazón.
5:12.
Que corazón, mi corazón.
12:11.
Que corazón, mi corazón.
10.
Que corazón, mi corazón.
9:08. 7.
Que corazón,
6.
Mi corazón.
5.
Que corazón,
4. 3, 2, 1, 0.
Das ist die monatliche Sendung von Attac. Wir sind im Mai 2022 und wir haben eigentlich ein Thema. Ein Thema, nämlich Ukraine, und ich glaube, das beschäftigt alle. Aber zunächst einmal, wer ist im Studio?
Die Silke ist wieder da.
Die Ingeborg, und wir haben einen Gast. Bitte, Gerald, stell dich doch mal vor.
Ich bin der Gerald, ich bin eingeladen worden von euch beiden und ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein. Bin ganz aufgeregt, weil ich noch nie vor so einem Mikro stand. Habe eine Mediationsausbildung hinter mir, arbeite auch in dem Bereich Konfliktvermittlung und ja, habe meine eigene Sicht auf dieses Thema, über was es heute geht. Und Silke, du hattest mich beim letzten Mal schon mal angesprochen, ob ich nicht Lust habe, ein bisschen dabei zu sein, und habe ich gesagt, ja. Beim letzten Mal hat es nicht ganz geklappt und jetzt freue ich mich, dass ich hier bin und bin, wie gesagt, ganz aufgeregt vor dem Mikro.
Ja, und wir freuen uns auch, dass du hier bist. Und jetzt werden wir sehen, was ihr heute zu hören bekommt.
Ja, wir machen zunächst einmal in unserem alten Stil weiter, dass wir Analysen bieten. Und zunächst beginnt es mit einem Blick auf Russland. Und zwar ist es eine kritische Darstellung von Russland, eine Darstellung der Politik, der Innenpolitik und der Außenpolitik. Und es folgt dann darauf, also dramaturgisch gesehen, wie machen wir weiter? Und was sind die Chancen und welche Verhandlungsmöglichkeiten gibt es? Und gibt es vom Westen aus wirklich eine Verhandlungsbereitschaft? Und da kommen wir zu dem Ergebnis, dass es diese Verhandlungsbereitschaft jedenfalls unter der Führung der USA nicht gibt. Es folgt dann ein Beitrag von Geralf, und er hat nun einen systemischen Blick auf den ganzen Konflikt und stellt dar, wie Konflikt zunächst einmal darzustellen sind, also zu analysieren sind, und welche Kräfte wirken, wie sie miteinander zu verbinden sind. Kurzerhand, das überträgt er nun auf die Ukraine und bringt dazu historische Beispiele der jüngsten Zeit, nämlich wie gerade die NATO und die USA den Gegner Russland behandelt haben und wie sie vorgegangen sind. Wir haben darüber schon in einer der letzten Sendungen berichtet, aber Gerald bringt hierzu einen systemischen Blick. Heute kommt ein Bericht über Russland. Es ist ein kritischer Bericht. In Russland ist das politische System heute zugeschnitten auf den starken Mann im Kreml. Kennzeichnend sind die Sicherheitsstrukturen, allen voran der FSB, der russische Geheimdienst, Fachmann für Sicherheit und Bewachung. Sie sind eine zentrale Stütze der Macht für Präsident Putin. Im Gegensatz zu den Strukturen der alten Sowjetunion ist der Kreis der Entscheidungsträger heute viel kleiner als zu Sowjetzeiten nach Stalins Tod. Die Politik ist auf die Person von Putin konzentriert. Das bedeutet informelles Regieren und eine politische Programmatik durch eine Person. Die Person ist Programm. Das bedeutet, dass das Regime und die Macht durch die Person Putin legitimiert wird. Der mediale Führerkult erzeugt autoritätshörige Mentalitäten. Die extreme Personalisierung hat zur Folge, dass es keine Checks and Balances mehr gibt und das System anfällig für fehlerhafte oder erratische Entscheidungen ist. Informationen werden nicht mehr professionell erarbeitet, sondern gefiltert. Nach oben dringt nur durch, was dem Weltbild des Führers entspricht. Schon der verdeckte Krieg im Donbass im Frühjahr 2014 und der Versuch, das Krim-Szenario zu wiederholen, war ein Beispiel für ineffektive Vorbereitung und Durchführung. Erneut zeigt sich dies im Krieg gegen die Ukraine seit dem 24.02. Wirklichkeit und Wunschdenken klaffen auseinander. Ein immer höherer Einsatz ist notwendig, um die widerspenstige Wirklichkeit den Wünschen anzupassen. Das bestimmt das Verhalten der Person um Putin. Zu Sowjetzeiten gab es im Politbüro mehr Kontroversen als heute im Kreml. Zu Sowjetzeiten dirigierte die Partei der KPDSU den Staat. Heute lässt die Exekutive nur noch eine Partei zu, die als Wahlmaschine und Loyalitätsnachweis dient. Sie nimmt keine politisch-programmatische Führungsrolle mehr wahr. Der Zugang zu Putin ist unter Corona-Bedingungen nochmals extrem eingeschränkt worden. In seinen ersten beiden Amtszeiten musste Putin noch zwischen der verschiedenen Interessengruppen innerhalb des Kremls vermitteln. Heute zeigt Putin immer mehr Beratungsresistenz. Das hat allerdings auch zur Folge, dass hinter dem Rücken des Präsidenten die Spannungen, insbesondere unter den Sicherheitsapparaten, zunehmen. Die Ideologie des politischen Regimes in Russland ist nicht mehr kommunistisch, sondern eine eklektische Mischung aus Staatsanbetung, Großmachtfantasien, Anti-Amerikanismus und Antiliberalismus, großrussischem Nationalismus, Orthodoxie und Militarismus. Weite Teile der russischen Eliten leben in einer Retro-Zukunft. Der Blick ist auf die Wiedererrichtung einer untergegangenen Welt gerichtet. Die Retro-Zukunft verhindert, dass Russland sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellt, dem Klimawandel, der Energiewende, der künstlichen Intelligenz, der Zukunft der Städte, der Massenmigration und dem Ende des Geldes, wie wir es kennen. Im Kern handelt es sich um ein autoritäres Kontrollregime mit einem aggressiven Großmachtanspruch. Dieser Großmachtanspruch gründet sich auf die Atomwaffen, den ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, die Vormachtstellung im eurasischen Raum und eine führende Rolle beim weltweiten Öl- und Gasexport. Putin pflegt die alte Form des sowjetischen Regierens. Dazu gehören der Ausbau der Macht der Sicherheitsapparate, die Abhängigkeit der Justiz von der Exekutive, die Degradierung der Duma zum Akklamationsorgan und die Rehabilitierung der Sowjetgeschichte und ihrer Symbolik. Führendes Politbüro ist der Nationale Sicherheitsrat. Mit dem Krieg gegen die Ukraine nehmen die Repressionen zu, so gegen die wenigen Antikriegsprotesten oder gegen die letzten unabhängigen Medien im Land. Einige wurden geschlossen, zahlreiche Journalisten und auch andere unabhängige Akteure haben das Land verlassen. Während zu Sowjetzeiten die Gouverneure auf Stimmungen in ihrer Region Rücksicht nahmen, mit der Folge, dass Regeln in den Regionen unterschiedlich umgesetzt wurden, im stark monopolistisch und von Oligarchen geprägten Kapitalismus Russlands gilt dies nicht mehr. Das autoritäre Regime Putins fürchtet eine Regime-Liberalisierung. So ist die Perestroika für das heutige offizielle Russland ein Schreckgespenst. Ebenso ein Maidan oder eine farbige Revolution. Das heißt, Massenproteste wie beim arabischen Frühling in der Ukraine, in Belarus oder jüngst in Kasachstan, eine Mobilisierung auf der Straße, aber auch durch soziale Netzwerke, wie sie zum Beispiel von Nawalnys Team über Jahre hinweg noch gegen Widerstände und Hürden organisiert werden konnte, ist gegenwärtig nicht mehr möglich. Und doch dürften die Kriegsverluste in der Ukraine, die Verwüstungen und die Massenflucht sowie die Unfähigkeit, ein militärisches Besatzungsregime zu errichten, auf Russland zurückwirken. Selbst wenn das russische Militär sein Zerstörungswerk in der Ukraine fortsetzen kann, wird es ein Pyrrhus-Sieg sein. Der Repression nach innen entspricht die außenpolitische Aggressivität, die Androhung und Anwendung von Gewalt. Auch das zeigt der Angriff auf die Ukraine. Die Regime im Innern und in den Außenbeziehungen nähern sich an. Die russische Elite sieht das Land als eurasische Vormacht, als Gewinner des vermeintlichen Einflussverlustes der USA und der EU, aber auch als Bollwerk gegen islamischen Fundamentalismus. Der Westen selbst liefert durch seine Ambivalenzen die Legitimation dafür, das Völkerrecht zu brechen und bürgerlich-liberale Werte zu unterbinden. Russland sieht sich auch durch illiberale bzw. antidemokratische Regime im Westen bestätigt. Er betrachtet dies als Niedergang des Abendlandes und als Vorzeichen eines historischen Sieges Russlands über den Westen oder als verspätete Revanche für die Auflösung der UdSSR. Der Westen wird als schwach, uneinig, scheinheilig, dekadent gesehen, letztlich nur materiell interessiert und auf Konfliktvermeidung bedacht. Dies befördert seine Aggression. Unbestritten hat der Westen verschiedentlich Völkerrecht gebrochen und unbestritten werden liberale Werte zugunsten ökonomischer Interessen negiert. Aber das ist nicht das alleinig Prägende des Westens. Die russische Außenpolitik ist antiliberal. Die Außenpolitik dient der Sicherung des Regimes im Innern. Feindbild Nummer eins sind die USA, die NATO, der eine Einmischung in innere Angelegenheiten angelästet wird, und die Gegnerschaft zu demokratischen Gesellschaften. Dem Kreml geht es um exklusive Einflusszonen, eine Machtpolitik, die auch der Westen verfolgt. Es geht allerdings auch um die Eingrenzung der Einflusszone der NATO. Russland will einen Cordon sanitär, eine Pufferzone. Dass frühere Vasallen aus dem Warschauer Vertrag zur NATO übergelaufen sind, dürften russische Sicherheitspolitiker als anhaltender Schmach empfinden. Die Vorstellung einer Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO dürfte noch gruseliger erscheinen als eine Destabilisierung nach dem Muster der Perestroika. Dieser Bericht beruht auf eine Veröffentlichung von Andreas Heinemann-Grüder. Er ist Wissenschaftler. Sein Schwerpunkt ist die konstruktive Konfliktbearbeitung, wofür er Kenntnisse an der Berliner Humboldt-Universität und in den USA erwarb. In den Jahren 1999 bis 2010 arbeitete er am Bonn International Center for Conversion zu internationalen Interventionen, Sicherheitssektorreform und Demobilisierung von Kombattanten, zum Föderalismus in Vielvölkerstaaten und zu autoritären Regimen. Er war Mitherausgeber des Friedensgutachtens. Seit 2015 forscht er wieder am Bonn International Center for Conversion. Zu nennen ist noch seine leitende Tätigkeit an der Akademie für Konflikttransformation im Forum Ziviler Friedensdienst. Er ist ferner ein Kenner der russischen Verhältnisse, da mehrere Jahre in Moskau verbrachte. Man kann also auf seine Analyse vertrauen.
Nachdem Ingeborg ihre Analysen und Schlussfolgerungen zu Gehör gebracht hat, zeigt Gerald jetzt einen Perspektivwechsel, indem er uns seine Sicht auf die Dinge zeigt. Also Gerald, schieß los. Nein, schieß nicht los.
Ja, ich habe mitgekriegt, wenn ich mich mit Leuten unterhalte zum Ukraine-Krieg und dass so die Argumente ausgetauscht werden. Es geht oftmals dann um die unterschiedlichen Gesellschaftssysteme. Wie sind wir eine Demokratie? Was haben wir für Werte? Wie sieht das in Russland aus? Diktatur, Menschenrechte werden schnell genannt. Und das sind tatsächlich ja unterschiedliche Gesellschaftssysteme. Ich kann zu Russland nicht sehr viel sagen. Ich habe da keine Kenntnisse darüber, also keine persönlichen Kenntnisse. Meine Frage ist dann immer, inwieweit diese Unterschiede geopolitische Entscheidungen erklären oder auch legitimieren. Wenn man auf die Widersprüche eines Systems schaut, und heutzutage wird sehr stark auf Russland geschaut und auf die Widersprüche in Russland, muss man aber auch auf die Widersprüche der anderen Seite schauen, damit das halbwegs realitätsnah ist, das Bild von der Wirklichkeit. Und nach meinem Verständnis hat die Vorzeigedemokratie USA im Laufe seiner Geschichte bis heute mehrere Millionen Menschen auf dem Gewissen, und zwar getötet für geostrategische Interessen. Ich denke dabei auch an Assange. Assange, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Das höchste britische Gericht hat ja seine Auslieferung an die USA zugestimmt. Was ich weiß, ist, dass Assange, wenn er ausgeliefert wird, auf jeden Fall eine Haftstrafe erwartet, die seine Lebenszeit übersteigt und unter Umständen auch die Todesstrafe. Und jetzt muss man sich überlegen, warum ist das so? Assange hat als Whistleblower halt Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt, und dafür, dass er diese Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, droht ihm in einem demokratischen Land die Todesstrafe. Das muss man sich auch mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und was noch dazu zählt, ist Thema Völkerrecht. Aus meiner Sicht ist das Völkerrecht die wichtigste Institution, die dazu führt, dass Kriege in der Welt mehr geführt werden. Wenn alle das Völkerrecht anerkennen würden, den Internationalen Strafgerichtshof und die Bestimmungen, die es dazu gibt, dann dürften auch keine Kriege mehr existieren. Tatsache ist, dass neben Russland, auch neben der Ukraine, aber auch hauptsächlich die USA den Internationalen Strafgerichtshof ablehnen. Und das sind so Punkte, die ich eben auch sehe, und darum fällt es mir tatsächlich sehr schwer, so einen Vergleich zu machen. Ich bin kürzlich auf einen Vortrag von Friedrich Glasel gestoßen, wer sich mit der Mediationsszene auskennt. Friedrich Glasel ist ein Konfliktforscher, sehr anerkannt in der Szene, hat auch schon in höheren Ebenen sich einbringen können, zum Beispiel mit der OSZE gearbeitet. Von ihm stammt das bekannte neunstufige Eskalationsmodell von Konflikten. Und Herr Glasel hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Mediation einen Vortrag erstellt, der geht über 2,5 Stunden, zum Thema Ukraine-Konflikt. Und da führt er seine Theorie von Konfliktentstehung und Konflikteskalation zu Anfang sehr intensiv aus, und dann geht er auf die tatsächlichen geschichtlichen Gegebenheiten und die aktuellen Gegebenheiten. Und ich finde den sehr interessant. Wer den nicht kennt, kann ich nur empfehlen, weil das auch nochmal vielleicht auch einen anderen Blick auf die Geschichte in der Ukraine gibt. Der Krieg selbst in der Ukraine, der ist sehr emotional. Es geht um Tod, es geht um Leid, Zerstörung und auch um die Gefahr der Eskalation. Das sind sehr starke Emotionen, und Emotionen erzeugen Wahrheiten. Und das ist auch eine Quelle für Polarisierungen. Und die erleben wir bei uns zurzeit in der Gesellschaft. Es gibt Erklärungen, die sagen, Putin ist ein irrationaler Psychopath, mit dem man nicht verhandeln kann. Es gibt Erklärungen, die sagen, die westlichen Imperialbestrebungen haben Putin in den Krieg gezwungen. Und das sind unterschiedliche gegensätzliche Bewertungen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Weil es geht jetzt nicht um unterschiedliche Ansichten. Es geht darum, dass Menschen sterben und der Konflikt schnellstmöglich gelöst werden muss. Also was tun? Und die Lösungsvorschläge hängen von den jeweiligen persönlichen Bildern von der Wirklichkeit ab. Die einen wollen Waffen liefern oder haben beschlossen, schwere Waffen zu liefern. Die anderen sagen, das Einzige ist verhandeln, was geht. Und diese Lösungsvorschläge gehen diametral auseinander. Und darum ist meine Sicht, um da zu einem guten Handel zu kommen, muss man erstmal miteinander sprechen und gemeinsame Wahrheiten filtern. Aus der Systemtheorie und aus der Kommunikationstheorie ist zu sagen, dass Konflikte sehr komplexe Systeme sind, und die Zusammenhänge werden erst verständlich, wenn man alle beteiligten Positionen betrachtet. Das heißt, es hat nie eine Partei allein Schuld. Und jedes Verhalten, auch das Verhalten von Putin im Ukraine-Krieg, macht im Kontext der individuellen Wahrheiten einen Sinn. Und es geht jetzt um das Verstehen, denn nur wenn man versteht, sind auch Verhandlungen um tragfähige Friedenslösungen möglich. Und dafür braucht es umfassende, ausgewogene Informationen. Während Desinformation und Propaganda, und zwar egal von welcher Seite, ausschließlich dem Krieg dienen. So in unseren Medien, in Tagesschau und auch in den Zeitungen, werden Bilder von getöteten Menschen in der Ukraine, weinenden Kindern und hilflosen Alten gezeigt. Und diese Bilder sind sehr real. Sie zeigen das Leid des Krieges, aber sie zeigen nicht die komplexen Ursachen, die dahinter stehen. Und wenn man nur diese Bilder allein sieht, dann verengt sich die Wirklichkeit, die Wahrnehmung von der Wirklichkeit, und das erzeugt eine eigene Wahrnehmung, eine eigene Wirklichkeit. Ganz wichtig ist aber, wenn ich das jetzt gesagt habe, dass es dabei nicht um die Relativierung von Gräueltaten geht, die finden statt. Ich habe kürzlich mal wieder das Buch von Christopher Clark in der Hand gehabt, ich glaube 2014, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, als er das geschrieben hat. Er ist Professor für neuere europäische Geschichte in Cambridge, und er hat geschrieben, die Schlafwandler, wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Und das, was ich dort in dem Buch lese, wenn ich das vergleiche mit der heutigen Zeit, da kriege ich Gänsehaut, weil ich da ganz starke Parallelen sehe. Das, was wir heute hier erleben, finde ich kreuzgefährlich. So, jetzt bin ich auch im Widerspruch zwischen verschiedenen Wahrheiten gefangen und habe mir selber da ein Modell geschaffen, um mit diesen Widersprüchen überhaupt umgehen zu können. Und das nenne ich das Dilemma der unterschiedlichen Wahrheiten. Und zwar wie folgt. Zivilgesellschaft, so wie wir hier, ne, und die internationale Politik spielen nach unterschiedlichen Regeln. Also auf der einen Seite Zivilgesellschaft ist ein Spielfeld und auf der anderen Seite die internationale Politik ist ein Spielfeld. Und die Zivilgesellschaft braucht gemeinsame Werte für den inneren Zusammenhalt, zum Beispiel Ehrlichkeit, Vertrauen, Menschenrechte und so weiter. Währenddessen die Außenpolitik eine blanke Interessenspolitik ist, keine Politik für Werte. Das hat schon Egon Bahr gesagt. In der internationalen Politik geht es nie um Menschenrechte, sondern nur um die Interessen von Staaten. Und wenn ich das jetzt mir so mal bildlich vorstelle, das ist wie ein strategisches Schachspiel, in dem es immer auch Bauernopfer gibt. Und im jetzigen Fall ist aus meiner Sicht die Ukraine das Bauernopfer. Und um nochmal in diesem Bild zu bleiben, es ist unmöglich, Schach mit den Regeln von Dame zu erklären oder mit Doppelkopf zu erklären und zu verstehen. Das heißt, wenn ich mit meinen Moralvorstellungen herangehe und versuche, das zu erklären, was international gerade passiert, das geht damit nicht. Ich habe mich mal intensiv wieder mit den Tatsachen auseinandergesetzt, die geschichtlichen Ereignisse der letzten 20 Jahre. Und das sind belegte Fakten, ne, die sind auch nachlesbar in seriösen Quellen. Und daraus habe ich mir eine Meinung gebildet. Und ich sage aber dazu, dass diese Meinung natürlich auch subjektiv ist, weil ich auch nur eine Auswahl von Fakten zur Verfügung hatte. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie nahe meine Interpretationen der Wahrheit tatsächlich kommen. Und vielleicht geht es ja den Kriegsparteien ähnlich. Und dann wäre vielleicht eine ernsthafte Prüfung aller beteiligten Sichtweisen in diesem Krieg und wie plausibel diese Sichtweisen sind, ein erster Schritt für den Frieden. Ich würde vielleicht mal, weil ich das wichtig finde, nochmal einen Blick in die Vergangenheit schauen. Das zeigt so ein bisschen, wie ich zu meiner Meinung gekommen bin. Blicke auf 1997 mit der Grundakte über gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit, unterzeichnet von NATO und Russland. Damals war die Welt noch in Ordnung, zumindest nach außen. Dann gab es ein denkwürdiges Datum 2001. Da kündigten die USA einseitig den ABM-Vertrag von 1972 über die Begrenzung antiballistischer Raketenabwehrsysteme. Jetzt muss man sich das so vorstellen, das ist ein sehr alter Vertrag und das ist wie ein Fundament, auf dem alle späteren Vereinbarungen mit Russland sich aufbauten. Es kamen dann 2001, 2003 zwei völkerrechtswidrige Angriffskriege, einmal auf Afghanistan, einmal auf den Irak. In dem Monitorbeitrag vom 20.12.2001 sagte der Moderator wörtlich, Zitat, und Afghanistan, sagt der amerikanische Präsident Bush, ist erst der Anfang. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der USA auf den Irak steht zeitlich im Zusammenhang mit der Entscheidung von Saddam Hussein, das irakische Erdölgeschäft von US-Dollar auf Euro umzustellen. So, die obigen Beispiele zeigen, dass die USA gewillt sind, ihre geostrategischen Ziele auch bei Bruch des Völkerrechts durchzusetzen. Und sie blieben in beiden Fällen straffrei. Dann kam eine ganze Reihe von geschichtlichen Ereignissen, wenn wir die jetzt hier durchgehen, die haben das jedes Ereignis für sich Sendung wert. Vielleicht ein Punkt, seit 1991 zahlte die USA mehr als 5 Milliarden US-Dollar, um die Ukraine an die EU anzugliedern. Das war eine Aussage von 2013, gemacht von der Abteilungsleiterin des US-Außenministeriums Victoria Nuland. So, jetzt mein Gedanke. Wenn diese Zahlungen den Regierungswechsel 2014 in der Ukraine mit beeinflusst haben sollten, wäre das ein Verstoß gegen die KSZE-Schlussakte von 1975, und zwar über die Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten. So, dann kommt alles das, was wir kennen, 2014 mit Maidan und Krim, das ist bekannt. Ein Punkt, 2021 beschloss die ukrainische Regierung, 1000 NATO-Soldaten mehr als schon vorhanden im Land zusätzlich hereinzulassen, und zwar um die Ukrainer für den Kampf gegen prorussische Separatisten im Osten des Landes auszubilden. Und ganzjährig wurden auch ausländische Militärgeräte und Flugzeuge ins Land gelassen. Das ist nachzulesen beim Redaktionsnetzwerk Deutschland vom 26.01.2021. Im März 2021 erließ die ukrainische Regierung das Dekret 117-2021 zur Rückeroberung der Krim und des Donbass. Das ist nachzulesen in der Berliner Zeitung vom 6.04.2021. Damit brachen die NATO und die ukrainische Regierung das Minsker Friedensabkommen von 2015. Ich verweise auf das NATO-Großmanöver an Russlands Grenzen 2021, das größte Militärmanöver seit 1945. Jetzt sind wir kurz vor Beginn des Krieges. Den Punkt finde ich persönlich wichtig. Nach der Ankündigung Putins mehr als eine Woche vor Kriegsbeginn, er werde einen Teil der russischen Truppen von der ukrainischen Grenze zurückziehen, erklärte NATO-Generalsekretär Stoltenberg am 16.02.2022, dass die NATO ihre Präsenz in Osteuropa kurzfristig verstärken wird. Also nochmal zum Hören. Putin sagt, ich ziehe einen Teil meiner Truppen zurück. Wir haben jetzt das Manöver hier durchgeführt. Ich deeskaliere. Und Stoltenberg sagt, aber wir werden unsere Truppen an der Grenze verstärken. Und zwar ist das in dieser Phase des Konflikts eine äußerst starke Provokation. Und es muss die Frage gestellt werden, welche Ziele die NATO mit dieser Erklärung verfolgt hat. Ein Punkt, den ich auch sehr spannend finde, kurz nach Kriegsbeginn tötete der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU einen hochrangigen ukrainischen Unterhändler der Russland-Ukraine-Gespräche. Während die ukrainischen Medien berichteten, dass Denis Kiew wegen Hochverrat auf der Flucht erschossen wurde, äußerte der ukrainische Militärgeheimdienst GUR, das ist ein anderer Geheimdienst, dass Kiew hätte sein Land einen heldenhaften Dienst erwiesen und sei dabei gefallen. Das ist nachzulesen im Merkur vom 7.3.2022. Wenn ich jetzt diese Kausalität der ausgewählten Fakten folge, dann führt das zu dem Schluss, dass in der Ukraine ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland stattfindet, wobei Russland aufgrund der Aggression die öffentlich wahrnehmbare Kriegspartei ist, und das prägt natürlich auch Freund-Feind-Bilder. Und vor diesem Hintergrund, vor den Beispielen, die ich genannt habe, mit den strategischen Handlungen von USA und NATO, erkenne ich keine Lösung, die den Krieg verhindert hätte, ohne Russlands Sicherheitsinteressen zu gefährden. Wohlgemerkt mit den Fakten, die ich aufgeführt habe. Es gibt sicherlich auch andere Blickweisen auf diese Geschichte. Und wenn ich jetzt aber sage, es gibt ein strategisches Verstehen für Russlands Verhalten, dann würde das Russland in dem Spiel der Machtpolitik entlasten. Und auf der anderen Seite gibt es aber keinerlei Verstehen nach den zivilgesellschaftlichen Regeln, da Russland Aggressor ist und durch sein Verhalten dort in der Ukraine Menschen sterben. Das ist eine sehr starke Widersprüchlichkeit, und gegensätzliche Wahrheiten sind sehr schwer auszuhalten, vor allen Dingen, wenn Menschen dabei sterben. Und deshalb ist es ganz natürlich die Tendenz, dass man Spielregeln mischt und auch Partei ergreift für eine Seite. Und da denke ich jetzt beispielsweise an die Transaktionsanalyse, an das Drama-Dreieck Täter-Opfer-Retter. Das wäre hier ein klassischer Fall. Das Opfer ist die Ukraine, was es auch tatsächlich ist. Und wir wären jetzt die Retter. Und in der Transaktionsanalyse lernt man aber, dass dieses Drama-Dreieck immer weiter, immer tiefer in den Konflikt reinführt. Das führt nicht aus dem Konflikt raus. So, noch ein Aspekt, wenn wir jetzt die Wahrnehmung haben, unsere Bündnispartner, also sprich USA, tragen eine Mitschuld am Krieg, dann ist das ein Vertrauensverlust. Und Vertrauen ist aber eine sehr wesentliche Grundvoraussetzung für ein gutes ziviles Miteinander. Das macht die Sache noch schwieriger. Also einfache Weltbilder dienen dem Seelenfrieden. Ein starker Widerspruch, wenn wir in der Lage wären, diesen auszuhalten, glaube ich, hätten wir die Möglichkeit für gute Wege für eine kraftvolle Friedenspolitik. Aus meiner Sicht erst ein sowohl als auch ermöglicht ein gemeinsames Suchen nach gangbaren Wegen aus der gewaltsamen Konfliktaustragung.
Hätte der Krieg verhindert werden können, wenn der Westen und die NATO militärische Stützpunkte nicht so weit nach Osten verlagert hätte, wie geschehen, und wenn die Sicherheit in Europa zusammen mit Russland abgesprochen worden wäre, wie in der Russland-NATO-Akte von 1997 vorgesehen? Hätte der Krieg verhindert werden können, wenn der Westen auf die verschiedenen Angebote Putins eingegangen wäre? Hierzu einmal die Worte, die Putin 2002 im Bundestag sprach. Was fehlt heute, um zu einer effektiven Zusammenarbeit zu gelangen, so fragte er. Trotz allem Positiven, das in den vergangenen Jahrzehnten erreicht wurde, haben wir es bisher nicht geschafft, einen effektiven Mechanismus der Zusammenarbeit auszuarbeiten. Die bisher ausgebauten Koordinationsorgane geben Russland keine realen Möglichkeiten, bei der Verbreitung der Beschlussfassung mitzuwirken. Heutzutage werden Entscheidungen manchmal überhaupt ohne uns getroffen. Wir werden dann nachdrücklich gebeten, sie zu bestätigen. Dann spricht man wieder von der Loyalität gegenüber der NATO. Es wird sogar gesagt, ohne Russland sei es unmöglich, diese Entscheidungen zu verwirklichen. Wir sollten uns fragen, ob das normal ist, ob das eine echte Partnerschaft ist. Noch vor kurzem schien es so, als würde auf dem Kontinent bald ein richtiges gemeinsames Haus entstehen, in welchem Europäer nicht in östliche und westliche, in nördliche und südliche geteilt werden. Solche Trennungen bleiben aber erhalten, und zwar deswegen, weil wir uns bis jetzt noch nicht endgültig von vielen Stereotypen und ideologischen Klischees des Kalten Kriegs befreit haben. Heute müssen wir mit Bestimmtheit und endgültig erklären, der Kalte Krieg ist vorbei. Dies die Worte von Putin 2002 im Bundestag. Das war ein Gesprächsangebot. Darauf nicht eingegangen zu sein, muss sich der Westen als Fehler entgegenhalten lassen. Ob allerdings eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur gewollt war, ist ungeklärt. Mitte Dezember 2021 legte Russland zwei Vertragsangebote vor. Und wie sahen diese aus? Beide Vorlagen zielten darauf ab, in Europa eine russische und eine amerikanische Einflusszone zu errichten. Washington und die anderen NATO-Mitglieder sollten sich verpflichten, keine neuen Mitglieder mehr aufzunehmen. Zudem soll das Bündnis seine militärische Infrastruktur auf den Stand von 1997 zurückbauen, also noch vor den Erweiterungsrunden 1999 und 2004. Und die USA müsste ihre Atomwaffen aus Europa abziehen. Würden die Vertragsentwürfe in ihrer jetzigen Form umgesetzt, könnten die Staaten in Moskaus unmittelbarer Nachbarschaft nicht mehr mit westlicher Unterstützung rechnen. Der Pferdefuß liegt darin, dass es keine russischen Gegenangebote gab. Beide Vertragsentwürfe waren so formuliert, dass Moskau keine seiner Positionen vom Truppenaufmarsch an der russisch-ukrainischen Grenze bis zu den Iskander-Raketen in Kaliningrad zurücknehmen müsste. Sie boten lediglich an, den NATO-Russland-Rat und andere Konsultationsmechanismen wieder zu beleben. Ein sicher positiver Weg. Kritisch ist zu sehen, dass Einflusszonen der USA und der NATO einerseits und Russland andererseits geschaffen werden sollten, ohne Berücksichtigung der Nachbarstaaten Russlands sowie der europäischen Staaten, die mit den USA verbunden sind. Dass dem so war, wird dadurch unterstrichen, dass Moskau vor allem mit Washington verhandeln wollte. Beide Textentwürfe nannten mehrfach die Ukraine. Mit ihrer Unterschrift würden die USA die ukrainischen Grenzen so anerkennen, wie Russland sie seit 2014 sehen möchte, nämlich ohne die Krim. Eine Sicherheitsarchitektur, die sich an europäischen Interessen ausrichtet, war damit nicht gewollt. Eine solche war mit der Russland-NATO-Akte von 1997 jedoch angestrebt. Ob selbst dieser Vorschlag ernst gemeint war, lässt zweifeln, denn das russische Außenministerium veröffentlichte beide Entwürfe nur zwei Tage, nachdem sie der amerikanischen Seite überreicht worden waren. Das gleicht einem Ultimatum und wirkt eigentlich so, als wolle der Kreml die Ablehnung seiner Vorschläge herbeiführen, um den Graben zwischen sich und dem Westen weiter zu vertiefen. Offen bleibt darüber hinaus, ob Verhandlungen dazu geführt hätten, dass ein Krieg vermieden worden wäre. Ein Angebot zu einem Gespräch war es allemal. Wichtiger ist jetzt aber die Frage, ob der Westen verhandeln will. Das ist leider mit Nein zu beantworten. Ausschlaggebend ist die Haltung der USA. Die USA signalisieren Kriegsbereitschaft. Der Blitzbesuch des amerikanischen Außenministers Blinken und des Verteidigungsministers Austin am 24.04. in Kiew endete nicht mit einem ernst gemeinten Verhandlungsangebot, vielmehr mit einer deutlichen Kriegswarnung und einem Kriegsziel, das uns mit Erschrecken erfüllt. Nach ihrem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky erklärten sie, dass sie das russische Militär deutlich schwächen wollen. Hierzu ein Zitat von Austin, wiedergegeben im Handelsblatt vom 25.04.2022. Es heißt dort: Wir wollen Russland so sehr geschwächt sehen, dass es nicht mehr in der Lage sein wird, Dinge wie diese zu tun, die es mit der Invasion der Ukraine getan hat. Russland habe signifikante militärische Verluste erlitten, auch viele Soldaten, erklärte der pensionierte Vier-Sterne-General. Das Pentagon setze nun alles daran, sicherzustellen, dass Russland nicht in der Lage sein wird, diese Kapazitäten schnell wieder aufzubauen. Mag dieser Ausspruch zunächst einer vordergründigen Kampfpropaganda gedient haben, in jedem Fall gibt die Tatsache, dass der US-Senat 33 Milliarden Dollar für die Ukraine bewilligte, den Worten des Verteidigungs- und des Außenministers einen erschreckenden Wahrheitsgehalt gibt. Am folgenden Dienstag, den 26.04., erfolgte in einem Treffen der NATO-Staaten und von 14 Nicht-NATO-Ländern ein Zusammenschluss der Willigen, deren Ziel der amerikanische Verteidigungsminister Austin wie folgt umriss: Wir sind hier, um der Ukraine zu helfen, den Kampf gegen die ungerechte Invasion Russlands zu gewinnen und um die Ukraine für die Herausforderungen von morgen zu wappnen. Zu Recht flammt jetzt die Angst vor einem atomaren Krieg und einem dritten Weltkrieg auf. Und die New York Times stellt ganz richtig eine Veränderung der US-amerikanischen Kriegsziele fest. Die New York Times berichtet, es gehe Washington nicht mehr um einen Kampf über die Kontrolle über die Ukraine, sondern um einen Kampf, der die USA direkter gegen Russland stellt, bemerkt die Zeitung. Zuvor hatte Präsident Biden immer wieder betont oder vorgegeben, dass keine US-Truppen in den Konflikt einsteigen oder dass keine Flugverbotszone eingerichtet werde. Doch wurde das Engagement dann sukzessive offensiver. Angeblich sollte die Bemerkung, dass Russland geschwächt werden soll, die Ukraine stärken. Aber ähnlich wie die USA 2001 den langen globalen Krieg gegen den Terror ausriefen, sollen nun die Alliierten auf einen langen und neuen kalten Krieg eingestimmt werden, der jederzeit in einen heißen umschlagen kann. Längerfristig wird Austins Beschreibung von Amerikas strategischem Ziel Präsident Putin in seiner oft geäußerten Überzeugung bestätigen, dass es bei dem Krieg in Wirklichkeit um den Wunsch des Westens geht, die russische Macht zu schwächen und seine Regierung zu destabilisieren. Indem sie das US-amerikanische Ziel ausgeben oder darstellen als ein geschwächtes russisches Militär, werden Austin und andere in der Biden-Administration deutlicher, was sie als Zukunft sehen. Einen jahrelangen ständigen Kampf um Macht und Einfluss mit Moskau, der in gewisser Weise dem ähnelt, was Präsident John F. Kennedy als den Long Twilight Struggle des Kalten Kriegs bezeichnete. Auffällig ist, dass Austin mit keinem Wort auf die Gefahr eines Atomkriegs eingeht. Wenn Russland so geschwächt werden soll, dass es nicht einmal mehr einen solchen Krieg wie gegen die von den USA seit 2015 mit Milliarden hochgerüstete Ukraine führen kann, wird die Folge sein, dass die Putin-Regierung gestürzt wird, wodurch Russland ins Chaos von Machtkämpfen gerät und womöglich zerfällt, was Europa nicht gerade sicher macht. Eine andere Entwicklung kann die sein, dass die russische Führung zu immer stärkeren Mitteln greifen wird, um die Souveränität des Staats zu sichern, womöglich bis zum Einsatz von Atomwaffen. Russland könnte beispielsweise eine Atomwaffe in großer Höhe über den USA explodieren lassen, ohne direkt einen Ort anzugreifen, um aber das ganze Land durch den dadurch erzeugten elektromagnetischen Impuls lahmzulegen, bei dem alle ungehärteten elektronischen Systeme zumindest kurzfristig ausfallen. Der russische Außenminister Lavrov hat gerade wieder vor der Möglichkeit eines dritten Weltkriegs und eines Atomkriegs gewarnt, was man durchaus sehr ernst nehmen sollte. US-Staatssekretärin Nuland hat zwar bereits der Ukraine versichert, man werde auf den Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine entsprechend reagieren, aber nicht weiter erläutert, wie das aussehen wird. Natürlich werden im Pentagon Pläne geschmiedet, wie man sich im Fall eines Einsatzes von Atomwaffen verhalten wird, um dann selbstverständlich zuerst die USA zu schützen. Aber man muss sich fragen, wie man das von Austin ausgegebene Ziel erreichen will, dass Russland für lange Zeit geschwächt ist, wozu die Ukraine und die Ukrainer als eine Art Bodentruppen missbraucht werden, wenn das Land weiterhin Atomwaffen besitzt, die auch in die USA reichen und einen Overkill ermöglichen. Dazu hört man aus Washington nichts, auch nicht von den auf die militärische Lösung versessenen Grünen, Liberalen und Mitgliedern der Union. Wie also antworten? Die Friedenspolitik ist gefragt, mehr denn je. Pazifisten gelten jedoch als realitätsfremd und naiv. Aber ist dies nicht die alte Rhetorik der Bellizisten? Im 19. Jahrhundert waren sie die vaterlandslosen Gesellen, die Vaterlandsverräter und Franzosenknechte. Heinrich Heine und Albert Einstein wurden so diffamiert. Später zählte man die Friedfertigen zur fünften Kolonne Russlands. Und vor dem Ukraine-Krieg und auch heute noch sind es die Putin-Versteher oder China-Freunde. Kritik und Opposition stehen im Krieg auf verlorenem Posten. Ausgrenzung, Intoleranz und Repression, Gefängnis eingeschlossen, sind die Antwort. Es ist die alte Wagenburg-Mentalität und sie erfasst immer mehr Menschen, je länger der Krieg und die Eskalationsgefahr fortbestehen. Lieber rot als tot, sagten einige früher. Und heute wird zurückgefragt, heißt es nicht richtiger, lieber tot als tot? Darin drückt sich die Alternativlosigkeit aus. Die berechtigte Angst vor einem dritten Weltkrieg, der mit strategischen atomaren Waffen geführt wird oder werden kann, sollte uns dennoch für jeden Ausweg aus der Gewalt offen machen. Die zahlreichen Friedensappelle zielen darauf ab. Sie fordern nicht zu Unterwerfung auf, wohl aber dazu, dass echte Friedensbereitschaft besteht und jede Möglichkeit wahrgenommen wird, um ins Gespräch zu kommen. Dazu gehört auch, dass die Argumente der Gegenseite aufgegriffen werden, wenn sie zum Frieden beitragen können. Dass sie von der Gegenseite kommen, sollte sie nicht unannehmbar machen. Das bedeutet nicht, dass man gegenüber dem russischen Kapitalismus und der Despotie Putins kritiklos ist. Es bedeutet nicht, die Machtgelüste Russlands zu leugnen. Vor dieser Realität kann man die Augen nicht verschließen. Frieden wollen heißt, die Realität in Russland hinnehmen, ohne Anspruch auf Regime-Change und allein das Ziel ins Auge fassen, dass die Waffen ruhen. Wer wirklich Frieden will, muss auf Angebote Russlands eingehen, mögen sie auch dem ersten Anschein nach inakzeptabel sein, wie die Vorschläge vom Dezember 2021. Verhandlungen stärken die eigene Offenheit, zwingen zu kleinen Lösungen und wirken einer Mentalität der Alternativlosigkeit, der Gewaltanwendung als das einzige Mittel entgegen. Innenpolitisch brauchen wir einen breiten Widerstand gegen den Krieg in der Bevölkerung. Deshalb sind die Appelle und Demonstrationen ein wichtiges Mittel. Haben nicht die zahlreichen Demonstrationen 2003 in Deutschland dazu beigetragen, dass sich Deutschland nicht aktiv am Irakkrieg beteiligt? Warum sollte dies nicht auch noch heute möglich sein?
Ja, Ingeborg, ganz spannende Gedanken und wir haben uns ja auch vor dem Aufzeichnen auch mal kurz unterhalten. Und das wäre dann auch der Gedanke, okay, wie kommen wir jetzt aus dem ganzen Mist wieder raus? Weil es sterben immer noch Menschen und es ist immer noch Krieg. Und da habe ich jetzt zwei Gedanken vielleicht zum Abschluss von meiner Seite. Einmal ist ja immer so die Forderung, jetzt müssen wir Partei ergreifen für die USA bestenfalls, weil das unsere Bündnispartner sind, oder manche ergreifen Russland für Russland Partei, weil das Verständnis ein anderes ist. Meine Sicht auf die Dinge ist, wir als Zivilgesellschaft sind auch Partei im Krieg, weil wir, wenn wir hier Krieg haben oder in der Ukraine, ist es der Fall, dass eine Zivilgesellschaft immer die am meisten betroffenste Partei ist. Und darum haben wir das verdammte Recht und auch die verdammte Pflicht, uns einzumischen und können unsere eigenen Interessen vertreten. Und das kann eine Friedenspolitik sein. Und abschließend als Gedanke mit dem Rechtssystem. Ich denke, dass das Völkerrecht die Institution ist, wenn die stark und anerkannt ist, die solche Geschichten, solche Konfliktregelungen durch Kriege künftig ausschließen könnten. Und da ist die Frage, wenn jetzt Völkerrecht etabliert wird, wie kann man das so gestalten, dass es ein unabhängiges Völkerrecht ist, dass es nicht beeinflusst wird von Interessen großer Machtspieler? Und wie können dann auch Sanktionen beispielsweise durchgesetzt werden, wenn Rechtsprechung erfolgt ist? Wenn diese Fragen geklärt sind, und die sind sicherlich ganz, ganz schwer zu klären, dann glaube ich, sind wir beim Weg auf friedliche Gesellschaften ganz weit.
Dazu von mir ein letzter Satz. Stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. So, das war die Radio-Attack-Sendung für den Monat Mai. Und wir haben leider immer noch kein fertiges Konzept, wie wir aus dem Krieg wieder rauskommen oder wie wir aus den Kriegen herauskommen, denn die Kriege finden ja immer statt, weltweit. Der Papst spricht ja vom Dritten Weltkrieg auf Raten seit Jahren. Aber vielleicht habt ihr ein paar neue Gedanken dazu bekommen. Wir verabschieden uns aus dem Studio und hören uns wieder am
13.06. um die gleiche Zeit von 19 bis 20 Uhr. Und am darauffolgenden Tag von 10 bis 11 wird die Sendung wiederholt. Und ich sage tschüss, Ingeborg.
Die Silke sagt auch tschüss und wir hoffen, dass der Gerald mal wieder im Studio ist.
Und ich sage tschüss, der Gerald. Und ich komme gerne wieder.
Sehr schön. Tschüss.